Ich war mit den Beinen in den Händen auf die Straße gestürzt, gestolpert, etwas trieb mich hinaus. Wer kann schon sagen, was, wenn das Drinnen und das Draußen brüchig werden? Ich eilte durch die Stadt, durchquerte die Untergründe, in denen die U-Bahnen und die Fliegerbomben eng beieinander liegen, erhob mich zeitweilig in die Lüfte wie Birdman, um von oben die Stadt zu überblicken, die Symmetrie von Moritzplatz und Heinrichplatz, die gesamte stadtplanerische Anlage der alten Luisenstadt, die heute von zahllosen Baustellen durchzogen ist. Der Tag war trübe, es begann zu regnen. Ich flüchtete mich in einen toten Winkel, wo ich mit einem alten, hageren Typen zusammenstieß, der nach Vogelkot roch. Mit mürrischen, kaum zu vernehmenden Worten stellte er sich als John Bird vor und musterte mich aus tiefen Augenhöhlen. »Sieh mal an«, rief ich erstaunt, »Mr. Bird, welch überraschender Zufall, ich heiße ebenfalls so, Herr B. ist mein Name, ich wohne hier gleich ums Eck.« Doch Mr. Bird zeigte keinerlei Reaktion auf meine Euphorie. Vielmehr begann er mit einem Mal, seinen Kopf wie eine Taube rhythmisch in die muldenartige Vertiefung der Wand zu schlagen, die uns mit ihrer nach innen gewölbten Aussparung für einen Moment Unterschlupf vor dem Regen gewährte. Ich blickte dem pickenden, mit dumpfen Schlägen die Wand bearbeitenden Mann entgeistert bei seiner Tätigkeit zu, die ihm verblüffenderweise nicht die geringsten Schmerzen zuzufügen schien. Und doch war der Anblick von verstörender Wirkung auf mich. Als ich gerade dabei war, mich aus meiner eigenen Starre zu lösen und mich zum Gehen abzuwenden, blickte Bird mir plötzlich mit glasklaren, wasserblauen Augen entgegen und fing an, zu mir zu sprechen. Ich beobachte die Tiere dieser Gegend seit langem. Das ist überaus lehrreich, denn die Tiere wissen stets anderes mit dem urbanen Raum zu tun, als unser durch und durch funktionalisierter Blick erwarten würde. Ein anderes Tun, das alle menschlichen Logiken außer Kraft zu setzen versteht. Verstehen Sie? Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Die Zierborte eines alten Hauses. Sie ist gemacht für unser Schönfinden-Tun oder vielleicht, um im Brandfall von einem zum anderen Fenster klettern zu können. In Bezug auf dieses Ding wissen die Tauben aber etwas ganz anderes zu tun. Zum Beispiel wissen sie darauf zu wohnen. Dann werden Stacheln von uns draufgestellt, damit die Tauben ihr Wohntun dort nicht mehr verrichten können. Nun eignet sich die mit Stacheln bewährte Borte aber für uns weder zum Schönfinden tun, noch zum im Brandfall von einem zum anderen Fenster klettern tun. Doch die Tauben, die wohnen trotzdem noch dort. Sie wissen immer noch ihr Wohnen, ihr Balz und Vögeltun, ihr Fress- und Kacktun, ihr Gurtun dort zu verrichten. Sie, die Tauben, wissen in Bezug auf die Dinge, zum Beispiel die Zierborte eines alten Hauses, etwas anderes als das Schönfinden tun oder das im Brandfall von einem zum anderen Fenster klettern tun zu tun, nämlich ihr Taubentun, ihr Wohnen, ihr Balz- und Vögeltun, ihr Fress- und Kacktun, ihr Gurtun. Sie, die Tiere, die Ratten, Vögel, Ameisen, Kellerasseln, die Stadtfüchse, Bienen und Bären, wissen in Bezug auf die Dinge etwas anderes zu tun. Ein anderes Tun in Bezug auf die Dinge anzunehmen, ein anderes Vermögen mit den Dingen zu verbinden. Sie richten ein anderes Tun auf die Dinge. Sie, die Tiere in Städten, und das sind nicht bloß die Bewohner von Entenhausen oder die Vögel vom Bahnhof Zoo, wissen in Bezug auf die Dinge etwas anderes zu tun. Etwas anderes als das, wofür die Dinge erfunden wurden. Etwas anderes als das Tun, das sie scheinbar verlangen oder einfordern. Die Tauben der türkischen Steinwüste, bei uns liebevoll Türkentauben genannt, eignen sich mitteleuropäische Städte an, als wären diese ebenfalls Steinwüsten. Und natürlich sind sie es auch, diese Wüsten aus Beton. Denn das Tun der Tauben ist kein so tun als ob, kein Scheintun, sondern ein reales Tun, das aber eine andere Logik, eine Gegenlogik aufruft, allerdings eine ohne Programm. Denn Tun, das ist nicht nur die Arbeit, die man verrichtet. Tun, das ist nicht nur die Fabrikation der Fabrik. Tun, das ist nicht nur die Produktion von Produkten. Tun, das ist nicht nur die Herstellung von Logiken. Tun, das ist nicht nur die Handlung eines Handelnden. Tun, das ist auch stets ein Nicht-Tun, ein Sein-Lassen. Und das ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Nicht-Tun ist die äußerste Variation von Tun. Die Frage, was wir tun, wenn wir tätig sind, wäre in diesem Lichte völlig neu zu verhandeln, besser zu vertun. Mit diesen letzten Worten machte Bird eine wegwerfende Handbewegung und ich taumelte zurück auf die Straße. Nach der Kirche und dem nächsten Wohnblock wenden Sie sich wieder nach links und folgen Sie der Detailkarte bis zur Bank.
Ich war jetzt auch mal in Marzahn, oder wenn ich dann in Marzahn oder in Hohenschönhausen bin, wo du auch wirklich noch diese unsanierten Plattenbaublöcke hast, die sind ja die reinsten Biotope, da geht total mein Herz auf. Also wenn dann überall die Vögel piepsen auch, also das kenne ich dann noch aus Berlin, auch wenn ich nicht aus dem Plattenbau komme. Und dann diese großen grünen Innenhöfe, die teilweise halbe Wälder sind. Und dann freue ich mich total, wenn da Löwenzahn ist. Und das erinnert mich dann auch an meine Kindheit. Batzen stehen in Deutschland auf der Vorwarnliste.
Ja.
Und sind in einigen Städten wie München, Hamburg, Köln, da ist auch wieder einer am Dach gelandet, Köln, Hannover, Leipzig, sind sie halt im Zuge der Stadtsanierungen auch extrem zurückgegangen. Schwalben stehen auf der roten Liste in Deutschland und in Berlin zum Beispiel sind Mehlschwalben auch schon, also irgendwo müssen hier sein, in den 2000er Jahren stark zurückgegangen, als die ganzen DDR-Plattenbauten saniert wurden.
Definitiv sind in alten Gebäuden, aber auch in Neubauten immer davon auszugehen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dort Gebäudebrüter leben. Also auch in Nachkriegsbauten, unter Dachpfannen und Dachziegeln, als auch in Flachdachbauten und halt den Attika-Blenden. Eigentlich kann man wirklich immer davon ausgehen, dass die Gebäudebrüter irgendeine Nische gefunden haben.
Wir vertreten das Projekt Artenschutz am Gebäude und da ist unsere Hauptintention eigentlich, Menschen für das Thema Gebäudebrüter und Fledermäuse, die Gebäude besiedeln, zu sensibilisieren. Es ist leider nicht jedem bewusst, dass halt sehr viele Tiere an Häusern vorkommen und gerade bei Sanierungen, bei Abrissarbeiten ist das natürlich ein großes Problem, dass die dann übersehen werden, absichtlich oder unabsichtlich, und dann eben ja entweder sogar zu Tode kommen oder eben auch ihre Nester entfernt werden oder kein Ersatz geschaffen wird.
Und da nehme ich auch aus dem Augenwinkel wahr, wenn sich irgendwo was bewegt, wie eben. Hier ist zum Beispiel jetzt aus dem Busch ein Spatz hier rüber geflogen. Und dann würde ich natürlich jetzt automatisch gucken, wo könnte er brüten. Das muss bei Haussperlingen immer im nahen Umfeld sein. Und würde mal überlegen, dass sie beispielsweise hier brüten könnten. Und das nennt man dann Quartier. Und in einem Gebäude können Wochenstuben sein, wo ganze Fledermauskolonien, auch bis zu 1000 Tiere, ihre Jungen großziehen. Und diese Gebäude können auch als Winterquartiere für Winterschlaf genutzt werden von Fledermäusen oder für Zwischenquartiere.
Es gibt in Deutschland, im Bundesnaturschutzgesetz den Paragraphen 44. Und dadurch sind die besonders und streng geschützten Arten so geschützt, dass die Tiere selbst und ihre Entwicklungsformen und ihre Lebensstätten geschützt sind. Und darunter fallen eben alle Fledermäuse bei uns in Deutschland und auch alle Vogelarten, außer die Stadttaube.
Optimalerweise wird in die Planung rechtzeitig der Artenschutz mit bedacht und es wird rechtzeitig ein Gutachter involviert. Es gibt in Berlin so eine Liste mit sachkundigen Gutachtern, die auf Gebäudebrüter und Fledermäuse spezialisiert sind. Und die machen dann vor der Maßnahme eine Begehung und schauen an, okay, ich schaue jetzt einmal vom Boden aus mit einem Fernglas, was erkenne ich, wie viele Lebensstätten sind hier, welche Tiere leben hier. Und dann schauen sie nochmal vom Gerüst aus, auch mal mit einer Endoskopkamera vielleicht in eine Spalte rein und kartieren dann am Ende genau die Anzahl der Lebensstätten und welche Lebensstätten. Und dann zeigen die das bei der unteren Naturschutzbehörde des Bezirkes an und sagen, die Bauherrschaft möchte hier sanieren und es gibt 10 Lebensstätten, dann müssen die ein Ausgleichskonzept erarbeiten. Ich würde mir wünschen, dass ja die Leute aus dem Bauumfeld sich ihrer Verantwortung auch bewusst sind und Artenschutz am Gebäude ein total normaler Schritt im Ablauf von Bauvorhaben wird.
Die Mauersegler, sie sind halt verrückt. Also die Mauersegler, ich glaube, es gibt so eine Vogelart, die irgendwie für 3 Monate von Afrika nach Deutschland kommt oder nach Mitteleuropa, um hier irgendwie 3 Monate lang wie irre durch die Luft zu fliegen und zu schreien und alle Leute verrückt zu machen. Und wenn man die anguckt, wenn man in den Himmel schaut, dann merkt man, die haben Spaß, die machen irgendwelche verrückten Flugspiele, die können sich in der Luft fortpflanzen, sie können schlafen in der Luft, schalten eine Gehirnhälfte ab, steigen dann irgendwie auf 3000 Meter hoch und lassen sich da so im Wind treiben. Die können innerhalb von ein paar Stunden ein paar hundert Kilometer fliegen, also machen auch so Sachen wie Wetterflucht. Schon bevor jetzt so eine richtige Gewitter-Kaltfront kommt, dann spüren die das und ziehen ab und fliegen dann sogar durch diese Front durch und können dann halt in ein besseres Jagdgebiet fliegen und dort halt Insekten jagen. Und die Jungen sind halt auch angepasst. Die können dann bis, ich glaube, je nach Alter, wie alt die schon sind, können die bis maximal eine Woche, meine ich, in so einen Torpor verfallen. Was heißt, dass sie einfach alle Körperfunktionen total runterfahren und dann halt auch keine Nahrung brauchen. Da würden andere Jungvögel schon sterben.
Ich bin in der Charité aufgewachsen in Ostberlin. Und das war alles ganz dick behangen. Also da waren damals noch die ganzen Efeu-Ranken an den alten Klinikhäusern. Und da gab es auch noch diese 100er dunklen, himmelverdunkelnden Spatzenschwärme und Tauben auch und Amseln und Dschungel. Und ich bin mit ganz vielen Vögeln und Wildblumen aufgewachsen. Und deswegen war für mich, oder ist sie heute noch, immer die Stadt auch der Dschungel, den ich mir zurückwünsche. Also der Abenteuer, die Freiheit, der Abenteuerspielplatz, das Entdecken, ja, das Staunen.
Sind Sie auf der Bank angekommen? Verweilen Sie dort und geben Sie sich der Beobachtung hin. Gehen Sie weiter, wenn die nächste Musik ertönt. Gehen Sie dann die Alexandrinenstraße zurück zur Oranienstraße bis zur Fußgängerampel.
Mein Lieblingstier ist der Elefant und das Pferd. Ich mag auch Kühe sehr gern. Und oh, es würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn ich jemals einen Wal sehen könnte. Und die kotzen, wenn sie schnurren so. Die Beine, das ist einfach Schlaftherapie. Als Kind habe ich mir einen Hund gewünscht. Klar, so sehr, so mein Companion, mein Kumpel, wir zwei und die Welt. Ich durfte nicht. Du siehst doch selbst, dass wir keinen Platz haben, Aschi. Und ich sah schon selbst. Was ich aber durfte, weil es temporär war, für was Permanentes hatten wir doch keinen Platz, ich durfte die verwundeten Vöglein mitnehmen und retten, die ich immer vor den Wohnblocks fand. Es kam schon öfters vor, dass kleine Vögel aus dem Nest fielen. Und wir Kinder waren immer in Bewegung. In fremden Gärten, zwischen den Häusern, im Büschen, auf dem Baum, unter dem Baum. Wir waren selbst wie eine Spatzenkolonie.
Wissen Sie, wenn Sie einen jungen Sperling gefunden haben, Spatz, sollten Sie ihn nicht sofort berühren. Das Jungtier wird nach seinen Eltern rufen. Nach seinen Eltern, die im besten Fall zügig zum Küken kommen und es weiter versorgen.
Das wusste ich. Und ich habe immer 2-3 Stunden dort gewartet. Still und aufmerksam. Es waren auch Katzen, das war auch eine Gefahr. Klar, erst dann habe ich es mitgenommen. Eine Kartonschachtel, Wasser, eine Pinzette und die Jagd auf Insekten begann. Das war alles, was ich brauchte.
Du kleiner Spatz,
was hast du heute wieder mitgebracht?
Haussperlinge sind Singvögel, die typischerweise eine Körperlänge zwischen 14 und 16 cm erreichen. Sie bauen ihr Nest unter Dachfahnen, in Mauerritzen, Verkleidungen, Rohren, überall. Überall, wo es einigermaßen sicher ist, polstern sie es kuschelig mit Federn aus. Die Spatzen leben in Kolonien, haben es nicht gern allein. Und wenn ein junger Sperling die Mutter verliert, wird er von der ganzen Kolonie adoptiert und von anderen Weibchen weiter versorgt.
So wie ich und Mama von meinen Tanten und Onkeln adoptiert wurden, nachdem mein Papa gestorben ist. Wie konnten wir keinen Platz für uns finden? Klein waren wir doch auch. Wir hatten keine eigene Wohnung, bis ich so 7-8 Jahre alt war. Wir haben unser Haus verloren, als Papa gestorben ist. Naja, wir hatten es eigentlich noch nicht. Es sollte uns gehören. Es war alles vereinbart, aber wir haben es dann nicht mehr bekommen. Papa weg, Haus weg. Etwas Kleines würde uns auch reichen. Das habe ich immer meine Mama sagen gehört. Und wir sind nicht qualifiziert. Ich fand immer, dass die Sperlinge uns sehr ähnlich sind, oder? Mir. Sie sind neugierig, mutig, frech, lernfähig auch. Sie mögen die Wärme und das Licht. Ich auch. Und sie sind immer in Bewegung.
Wie oft bei Vögeln sehen die Weibchen eher unscheinbar aus. So grau-braun verwaschen. Während die Männchen, klar, eine deutliche schwarze Zeichnung auf die Flügel haben. Ein schwarzes Lätzchen, das beim Singen anschwillt. Und ein protziges Kragen. Die Weibchen wählen aber aus. Ja. Den Mann, das Haus und sie sind manchmal auch untreu. In 18 bis 19% der Fälle stammt der Nachwuchs aus Fremdkopulation. Ja, Fremdkopulation. Sperlinge sind nicht still. Haben Sie mal versucht, deren Töne nachzuahmen? Komm, versuchen wir es. Komm, machen Sie es. Versuchen Sie es, es ist keiner da. Ja, mutig, sehr schön, sehr. Und wir sind so zusammen. Und wo wollen sein die? Und auf dem Boden. Auf dem Boden, die hüpfen nur. Ich hab es versucht, ein Muster zu erkennen. So, ich dachte mir, vielleicht ist es 1, 2, so. 2, das ist so eine Salz, aber nein, rechts, diagonal, hinten, links. Und dann machen sie, und auch mal kreuz, und dann 2 hinten, 2 vorne. Sie war, es ist ein, wie ein Tango, wie das. Und sie sind richtig, richtig richtige Flugkünstler, wenn sie so die Flügel in der Luft ausbreiten. So einander, so gegenüber. Man könnte sagen, dass es ein Paarungsritual ist. Aber ist es nicht. Sie bewegen sich einfach auf einer Seite. Sie mit so einem Flügel einmal, dann noch einmal, nicht gleichzeitig. Es ist so wie eine Spirale. Es ist, ich nenne sie die Schraube. Und sie haben einfach nur Spaß. Ich denke, sie haben wohl Spaß. Und dann hüpfen sie. Und dann, wenn es fertig ist, dann einmal so.
An der Fußgängerampel gehen Sie über die Straße. Auf der anderen Seite angekommen, schalten Sie bitte Titel 3 ein.